Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Langzeitarbeitslose müssen weiter auf etwas mehr Geld und das angekündigte Bildungspaket für ihre Kinder warten. Trotz stundenlanger Verhandlungen über die Hartz-IV-Reform haben Koalition und Opposition in der vergangenen Nacht keinen Durchbruch erreicht. Hauptstreitpunkt bleibt die Höhe des künftigen Regelsatzes. Das Regierungslager beharrt auf der geplanten Erhöhung von 5 Euro. SPD und Grünen ist das zu wenig.
Verhandlungsmarathon bis tief in die Nacht. Opposition und Regierung streiten zunehmend verbissener um die Hartz-IV-Reform. Sie müssen sich einigen, weil sonst keine Mehrheit im Bundesrat zustande kommt. Ursula von der Leyen will vor allem Geringverdienerkinder mit einem Bildungspaket fördern. Sie sei bereit, dafür Milliarden in die Hand zu nehmen. Ihr Vorschlag, der Bund entlastet die klammen Kommunen und übernimmt die Kosten für die Grundsicherung im Alter. Die Kommunen könnten dafür die von der SPD geforderte Schulsozialarbeit finanzieren.
Mir ist wichtig, dass wir diese Möglichkeit nicht vorbeiziehen lassen durch Taktieren oder durch Verzögern, sondern dass wir uns auf das Wesentliche der Reform konzentrieren.
Drei Punkte sind vor allem umstritten. Beim Bildungspaket für Kinder scheint eine Einigung möglich. Näher gekommen sind sich Regierung und Opposition beim Thema Mindestlohn. Härtester Brocken bleibt die Erhöhung des Regelsatzes. Die Regierung besteht auf 5 Euro, die Opposition will mehr.
Uns ist es wichtig, dass der Regelsatz nicht verfassungswidrig ist, dass wir zu Teilkorrekturen kommen, die auch eine moderate Erhöhung bedeuten können, weil wir nicht wieder eine Ohrfeige vom Bundesverfassungsgericht bekommen wollen.
Morgen Abend sollen die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition fortgesetzt werden. Zuvor will sich Kanzlerin Merkel direkt in die Gespräche einschalten und mit den Spitzen der Koalition zusammenkommen.
Die Zeit drängt, schon am Freitag tagt der Bundesrat. Zwar gehen die Vorstellungen zwischen Regierung und Opposition über die Hartz-IV-Reform noch weit auseinander, doch da sich die Kanzlerin jetzt in die Verhandlungen einschaltet, steigen die Chancen auf eine Einigung noch in dieser Woche.
Das Bundesverteidigungsministerium soll kleiner und effizienter werden. Die Behörde mit Sitz in Bonn und Berlin stellte heute ihre Vorschläge für eine Neuorganisation des Hauses vor. Grundlage sind die Empfehlungen der Strukturkommission. Den Vorsitz hatte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise. Das Gremium hatte unter anderem vorgeschlagen, die Zahl der Mitarbeiter zu halbieren.
Ein Koloss in Bonn, einer in Berlin. Das Verteidigungsministerium. Zu groß, zu behäbig, zu bürokratisch. Heute stellte das Ministerium eigene Reformpläne für eine Straffung des Apparates vor. Erste Reaktionen der Mitarbeiter.
Minister zu Guttenberg hat angekündigt, die Treppe von oben nach unten zu kehren, das heißt im Ministerium zu beginnen. Und das wird er nach den heutigen Ausführungen auch tun.
Darum geht's. Geplant ist eine Verkleinerung des Ministeriums von 3.000 auf 1.800 Posten. Die verbleibenden 1.200 Stellen würden allerdings nicht wegfallen, sondern in Bonn in einem bzw. mehreren Bundesämtern untergebracht. Der Standort Berlin soll bis 2014 ausgebaut und von 600 auf dann 1.000 Mitarbeiter aufgestockt werden.
Also die Konzeption ist mutig. Es ist nahezu eine Halbierung des Ministeriums. Die Zuständigkeiten sind klarer.
Die Opposition kann allerdings keinen Spareffekt erkennen.
Aus dieser groß angekündigten Reform wird eine kleine Verwaltungsreform. Es ist kein Wert an sich, wenn Aufgaben und Menschen jetzt auf neu zu gründende Ämter verteilt werden.
Minister zu Guttenberg selbst hat noch nicht Position bezogen. Beobachter fragen sich, warum der sonst so entscheidungsfreudige Minister jetzt nicht Nägel mit Köpfen macht. Und auch im Kanzleramt gibt es Kritik. Kaum Einsparpotenzial. Der Reformeifer des Ministeriums, heißt es, halte sich in Grenzen. Jetzt ist zu Guttenberg gefragt.
Die im November auf der Gorch Fock tödlich verunglückte Kadettin war nach einem Zeitungsbericht untauglich für den Borddienst auf dem Schulschiff. Die Bild-Zeitung schreibt, die Kadettin habe Übergewicht gehabt. Das Blatt beruft sich dabei auf einen Untersuchungsbericht der Marine. Die Kieler Staatsanwaltschaft erklärte, die Dienstfähigkeit der Offiziersanwärterin sei Gegenstand der Untersuchungen. In Ägypten gehen die Demonstrationen weiter, ungeachtet der Gespräche zwischen Regierung und Opposition. Auch heute versammelten sich tausende Regierungsgegner auf dem Tahrirplatz in Kairo. Die Regierung bemüht sich unterdessen, die Lage im Land zu entschärfen. So soll unter anderem gegen 3 Ex-Minister wegen Korruption ermittelt werden. Außerdem hat das Kabinett beschlossen, die Löhne von Staatsbediensteten und die Renten zu erhöhen.
9 Uhr morgens in Alexandria. Die Banken öffnen, die Menschen brauchen Bargeld. Fast 2 Wochen kamen sie nicht an ihre Konten ran. Sie hätten noch viel früher aufmachen müssen, um 8 oder noch früher. Die Bank schließt ja schon wieder um 1 Uhr. Bei so vielen Leuten wird nicht jeder Bargeld abheben können. In Kairo fließt der Verkehr wieder zäh. Der normale Alltag setzt sich in den Städten Ägyptens durch. Die Menschen gehen zur Arbeit, mehr und mehr Geschäfte öffnen, die Kunden kommen wieder. Doch die Normalität heute ist eine andere als vor den Demonstrationen. Die Regierung verspricht Reformen, eine neue Verfassung, mehr Meinungs- und Pressefreiheit. Die ist jetzt schon beim Lesen der Zeitung feststellbar. Selbst die Regierungsblätter Al-Ahram und die anderen schreiben inzwischen viel offener als je zuvor über die verschiedensten Themen. Auf dem Tahrirplatz sammeln sich wieder Tausende. Ein Teil der Opposition, die derzeit mit der Regierung verhandelt, fordert nun nicht mehr den sofortigen Rücktritt Mubaraks. Die Jugendbewegung Revolution des Zorns dagegen, die sich hier gegründet hat, will erst mit der Regierung verhandeln, wenn Mubarak sein Amt aufgibt. Viele Menschen gingen heute zur Arbeit und einkaufen, zurück zur Normalität. Trotzdem kamen wieder sehr viele Demonstranten zum Platz der Befreiung.
Normalität ist für die Protestbewegung ein Problem, wenn dadurch die Zahl der Demonstranten sinkt. Denn sie befürchtet, dass bei den Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition die Reformen verwässert werden, wenn der Druck der Straße abnimmt. Deshalb versucht die Anti-Mubarak-Bewegung weiterhin die Massen zu mobilisieren.
Weitere Informationen zur Entwicklung in Ägypten und zu den Zugeständnissen der Regierung finden Sie unter tagesschau.de. Die Situation an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha ist weiter angespannt. Tausende Menschen im Grenzgebiet sind auf der Flucht. Heute gab es erneut Schießereien. Seit Beginn der Kämpfe am Freitag kamen mindestens 7 Menschen ums Leben. Thailand und Kambodscha riefen den UN-Sicherheitsrat an. Anlass der Spannungen zwischen den Nachbarstaaten ist Streit um den jahrhundertealten Tempel Pravihan im Grenzgebiet. Beide Seiten beanspruchen ihn für sich.
Das umstrittene Stück Land, um das so blutig gekämpft wird, ist gerade einmal 5 Quadratkilometer groß. In den zurückliegenden Jahren gab es hier immer wieder Kämpfe, aber noch nie so lange und mit solcher Erbitterung. Thailands und Kambodschas Soldaten lieferten sich stundenlange Feuergefechte. In friedlicheren Zeiten passierten hier Touristen zu den berühmten Tempelanlagen von Pravihan auf kambodschanischem Gebiet. Der Zugang von der Thai-Seite wird von Thailand beansprucht. Beide Kontrahenten beschuldigen sich, zuerst geschossen zu haben. Der 900 bis 1000 Jahre alte Tempel, erbaut vom kambodschanischen Urvolk der Khmer, wurde beschädigt. Wie stark ist noch nicht abzusehen. Die Anlage ähnelt dem berühmten Angkor Wat. Einst beherrschten die Khmer große Teile von Thailand. Einige tausend Bewohner auf beiden Seiten, meist arme Bauern, sind aus der Kampfzone geflohen, warten in Lagern auf ein Ende der Kämpfe, bei denen es um nichts anderes geht als um nationales Prestige. Heute Abend in Bangkok, ultranationalistische Gelbhemden fordern noch mehr Härte gegenüber Kambodscha. Sie werfen ihrer Regierung den Ausverkauf thailändischen Staatsgebietes vor.
Hier spielen 2 Regierungen aus jeweils innenpolitischen Gründen die nationalistische Karte. Thailands schwacher Ministerpräsident will sich gegenüber den Kritikern aus dem rechten Lager keine Blöße geben. Kambodschas Regierungschef will mit Härte gegenüber dem ungeliebten reichen Nachbarn seine Popularität im Volk befördern.
Der Sudan erkennt das Abstimmungsergebnis für einen unabhängigen Südsudan an. Präsident al-Bashir erklärte im Staatsfernsehen, er akzeptiere das dortige Referendum. Nach dem amtlichen Endergebnis stimmten knapp 99% der Wähler für die Abspaltung des christlich geprägten Südens vom islamisch ausgerichteten Norden. Die Unabhängigkeitserklärung ist für Anfang Juli geplant. Deutschland, Polen und Frankreich haben ihre Gespräche im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks wieder aufgenommen. Die Treffen waren vor 20 Jahren begonnen worden, um die Europapolitik der 3 Länder abzustimmen. Nach fast 5 Jahren Unterbrechung reiste Bundeskanzlerin Merkel heute nun nach Warschau, um mit den Präsidenten Sarkozy und Komorowski zu beraten.
Draußen protestierte die Gewerkschaft Solidarność gegen Präsident Sarkozy und seine Energiepolitik. Drinnen im Warschauer Königsschloss Wilanów hatte Polens Präsident Komorowski für 3 Stunden zu einem Minigipfel eingeladen. Sein Ziel, das Weimarer Dreieck zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy wiederzubeleben. Er habe es schwer gehabt, die beiden davon zu überzeugen, war im Vorfeld aus der Präsidialkanzlei zu hören. Aber Komorowski hatte gute Gründe. Ich bin sehr zufrieden. Vor 20 Jahren startete das Weimarer Dreieck. Wir sind weit gekommen. Die Parlamente treffen sich, die Verteidigungs- und die Außenminister, Jugendliche begegnen einander, wissenschaftliche Institute arbeiten zusammen, wir treiben Europa voran. Auch über den Euro und die Stabilität der europäischen Währung wurde gesprochen. Frühestens 2015 wird Polen der Eurozone beitreten können. Ihr sei absolut klar, betonte die Kanzlerin.
Dass Polen gerne Teil des Euro auch sein möchte in Zukunft und dass wir deshalb genau diesen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit auch so ausgestaltet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne auch die Länder einladen, die mitmachen möchten, aber heute den Euro noch nicht haben.
Keine konkreten Beschlüsse, aber viel Einigkeit nach außen. Neue Impulse für die deutsch-französisch-polnische Freundschaft inklusive.
In London ist das Auslieferungsverfahren gegen WikiLeaks-Gründer Assange in die möglicherweise entscheidende Phase getreten. Die Richter wollen bis morgen über den Antrag der schwedischen Behörden befinden. In Schweden werden Assange sexuelle Vergehen an 2 Frauen vorgeworfen. Er selbst wertet die Anschuldigungen als Teil eines Komplotts und befürchtet eine Auslieferung an die USA. WikiLeaks hatte mehrfach geheime US-Unterlagen im Internet veröffentlicht. Aus dem verunglückten Säuretanker auf dem Rhein wird seit heute kontrolliert Schwefelsäure ins Wasser abgelassen. Auf diese Weise will die Einsatzleitung verhindern, dass das Schiff auseinanderbricht und die Säure unkontrolliert ausläuft. Zuvor hatten die Einsatzkräfte einen Teil der Säure in ein anderes Schiff gepumpt. Dadurch hatte sich der Schiffskörper verzogen. Bislang hat die Säure nach Behördenangaben keine Umweltschäden verursacht.
In München haben hunderte Trauergäste Abschied von Bernd Eichinger genommen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Tochter gedachten sie des bekannten Filmproduzenten. Er war Ende Januar in Hollywood mit 61 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Zu Eichingers bekanntesten Filmen zählen Der Name der Rose, Der Untergang und Das Parfum.
Mit einer feierlichen Zeremonie ist in Garmisch-Partenkirchen am Abend die alpine Skiweltmeisterschaft eröffnet worden. In den nächsten 14 Tagen werden Medaillen in 11 Wettbewerben vergeben.
Festspiele im Schnee, natürlich bayerisch. So lautet das Motto dieser alpinen Skiweltmeisterschaften, die mit einer imposanten und emotionalen Feier eröffnet wurden. Der Aufsprunghang der Skischanze war dabei Bühne und Projektionsfläche, auf der viel Traditionelles gezeigt wurde. Maria Riesch und Felix Neurotter führten das deutsche Team an. Insgesamt kämpfen während der nächsten 13 Tage über 500 Sportler in 11 Disziplinen um 33 Medaillen.
Ich wünsche Ihnen mitreißende und unvergessliche Wettkampftage.
Und nun, Frau Bundeskanzlerin, liebe Skisportfreunde, erkläre ich im Namen des Internationalen Skiverbandes die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen als offiziell eröffnet.
Morgen beginnen die Wettkämpfe mit dem Super-G der Damen.
Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer Steve McLaren getrennt. Damit zog der Verein die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Die Wolfsburger sind in der Tabelle nur einen Punkt von Relegationsplatz 16 entfernt. Nachfolger McLarens wird bis zum Saisonende der bisherige Co-Trainer Pierre Littbarski. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. Februar.
Ein Sturmtief zieht in der Nacht über den Süden Schwedens Richtung Ostsee. Ein Ausläufer davon überquert erst den Nordwesten Deutschlands, dann die Mitte, sodass es in der Nacht nur im Süden klar bleibt. Am Tag ganz im Süden freundliches Wetter, auch in der Nordhälfte zeigt sich neben einigen Wolken mehr und mehr die Sonne. Dazwischen, von Rheinland-Pfalz bis nach Franken, regnet es zunächst stellenweise etwas. In der Nacht im Norden Sturmböen, an den Küsten auch orkanartige Böen. Am Tag weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden und Nordosten mäßig bis frisch, an der Ostsee stark. Heute Nacht Werte zwischen 6 und 1 Grad, im Süden Frost. Am Tag 5 Grad im Vogtland und 12 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Mittwoch ist es im Nordwesten wolkig, sonst ist es abseits von Nebel und Hochnebel freundlich. Am Donnerstag regnet es in der Nordhälfte gebietsweise, Richtung Süden außerhalb der Nebelgebiete Sonne. Am Freitag Regenwolken, im Nordosten ist es zum Teil freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro, darin arabische Revolution, wie sich die Facebook-Generation in Gaza organisiert und Poker um Hartz IV. Angela Merkel macht die Verhandlungen zur Chefsache.